Ich freue mich heute mit euch über das Thema, das ich gleich jetzt sagen werde, zu reden. Und zwar freue ich mich darauf, weil ich hatte eine gute Begegnung. Wir haben ja Elternabend gehabt, wie ihr vielleicht wisst. Und das heißt, wir haben uns zusammen mit den Eltern vom Kindergottesdienst zusammengesetzt und haben uns darüber unterhalten, was sind so die Bedürfnisse. Und die Kinder waren auch dabei. Und ich sage jetzt Kinder, aber da gibt es ja eigentlich junge Teenager mittlerweile. Und diese jungen Teenager, die bewegen ganz andere Dinge. Und ich habe das letzte Mal auch im Kindergottesdienst mitbekommen. Zurzeit sind sie da noch sehr gut aufgehoben, aber sie haben auch schon ein paar andere Fragen. Und das fand ich so spannend, mit ihnen darüber zu reden und sich auszutauschen. Und wir werden jetzt, im nächsten Monat dann, anfangen mit dem Unti, wo wir uns treffen werden und über die grundlegenden Dinge aus dem Glauben und aus der Bibel reden und austauschen werden. Und dabei ist mir eins aufgefallen. Und zwar, dass das gar nicht so einfach ist, zu wissen, worum es eigentlich dabei in diesem ganzen Buch geht. Normalerweise ist das ja so, dass ich meistens so einen Bibelvers habe oder eine Bibelstelle. Neulich habe ich mal sogar ein ganzes Kapitel gehabt. Aber eigentlich nicht mehr. Und dann reden wir darüber. Aber ich glaube, es ist mal ganz wichtig, dass man auch mal den großen Bogen, den die Bibel eigentlich zeichnet, sich anguckt. Ich finde das nämlich wichtig, weil die einzelnen Bibelversen und Bibelstellen und einzelne Kapitel, selbst wenn du mal schaffst, ein ganzes Buch durchzulesen, ist es doch immer noch schwierig zu sehen, was sagt das dann aus, wenn wir nicht den ganzen Kontext kennen. In welchem Rahmen steht es denn und welche Bedeutung hat das? Und diesen ganzen geschichtlichen Bogen, von Anbeginn der Zeit bis zum Ende der Zeit, den nennen wir Heilsgeschichte. Das ist eine besondere Art von Geschichte. Es ist nämlich nicht so eine Geschichte, wie wir sie kennen, wo wir einfach mal sagen, okay, die hat einen Anfang, und dann gibt es irgendwo ein Ende. Oder es geht in beide Seiten, es gibt noch davor ein Vorher und es gibt noch ein ganz weit nachher. Sondern die Heilsgeschichte und das, was Gott mit uns vorhat und mit Zeit, das nennt sich teleologisch. Das heißt, das ist zielgerichtet. Alles, was wir erleben und was Gott uns preisgibt und sich offenbart, das hat nicht den Sinn eines Zeitabschnittes, sondern eines Ziels. Gott möchte irgendwohin mit uns. Und wir erfahren das nun einmal in der Zeit. Und so wollen wir uns jetzt auf eine Reise durch die Bibel zur Erlösung hinbegeben oder halt eben, wie Gottes Wege mit uns Menschen sind. Damit das nicht ganz so verrückt ist und nicht total theoretisch wird, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde euch immer einen kleinen oder größeren Abschnitt, das kommt immer drauf an, der Heilsgeschichte präsentieren und euch den erzählen und sagen, was dazu gehört. Und dann werde ich aber auch immer ein, zwei zentrale Begriffe aus dem Ganzen herausnehmen und euch erklären. Und wir werden darüber reden. Aber nicht nur, damit wir etwas Konkretes haben, nur zwei einzelne Begriffe, sondern ich möchte euch natürlich auch noch auf die Sachen hinweisen, wo es spannend ist, wo man mal weiter forschen kann und was einen vielleicht noch daran interessieren kann an diesem ganzen Abschnitt, was nämlich besonders und anders ist. Aber darüber werde ich hier nicht reden können, weil das einfach sonst zu viel wäre. Aber vielleicht willst du da ja weitergehen und nachforschen. Und deshalb werde ich mich dann auf eine zentrale Bibelstelle oder Bibelabschnitt konzentrieren und werde ganz normal auch diese Bibelstelle auslegen und wir werden uns sie angucken, was sie bedeutet jetzt mal in diesem großen ganzen Kontext, in dem sie steht. Und dann werde ich versuchen, das Ganze euch nochmal einzuordnen, die ganze Heilsgeschichte, damit wir verstehen, wo das in dem Rahmen gehört und warum das zu unserem Glauben dazugehört. Und keine Sorge, es ist nicht nur einfach ein Thema oder etwas Geschichtliches, sondern es gibt auch etwas ganz Konkretes daraus immer mitzunehmen. Weil das, was Gott mit uns vorhat, ist zielgerichtet. Das heißt, es hat auch etwas mit uns jetzt und hier zu tun. Als kleine Übersicht. Die Heilsgeschichte, die teilt sich nicht ein, wie man sonst Geschichte einteilt, auf einem Zeitstrahl mit jeweils 1000 Jahren und dann geht es immer so weiter, sondern die Heilsgeschichte entscheidet sich an bestimmten Dingen, die Gott getan hat und vorhat. Zum Beispiel ist er bestimmte Bünde mit Menschen oder Menschengruppen eingegangen. Das erste, und das ist das Thema von heute auch, ist das Thema Schöpfung. Das zweite Thema ist der Sündenfall, denn bis Noah. Als drittes gucken wir uns dann an die Geschichte vom Volk Israel. Denn das ist ja etwas auch etwas sehr Besonderes. Und dann hat es im Volk Israel nochmal einen besonderen Part. Und zwar ist das ab dann, wo sie die Könige haben. Ihr kennt das ja vielleicht, die Geschichte vom Volk Israel zieht sich so hin und dann gibt es auf einmal Chronike und Könige und dann fangen die Prophetenbücher an und das ist nochmal eine ganz andere, neue Geschichte. Und dann gibt es die Propheten da drinnen auch noch, die das Alte mit dem Neuen Testament vor allen Dingen verbinden. Das geht ja natürlich noch weiter, aber das sind erstmal die nächsten Male, die wir uns angucken werden. Also jetzt heute, die Schöpfung, der Anfang. Eigentlich ist das ganz simpel. Wenn du deine Bibel hast, dann gehen wir jetzt meistens von vorne nach hinten durch. Und das ist ganz spannend, wir schlagen das erste Kapitel auf und im ersten Kapitel geht es in der Bibel auch um die Schöpfung. Das ist nicht ganz normal, dass das in der Bibel chronologisch geht. Die Bibel ist nicht chronologisch sortiert. Das heißt, wir springen während dieser Reise auch ordentlich durch die Bücher durch, weil die Bibel halt nicht chronologisch sortiert ist. Aber jetzt beginnen wir am Anfang. Und die Geschichte zwischen dem, was Gott getan hat und was passiert ist, ich glaube, die kennen wir eigentlich alle. Aber kriegen wir sie auch zusammen? Wie war denn das am Anfang? Was hat Gott am ersten Tag geschaffen? Okay, den Anfang gebe ich mal. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und auch das Licht. Er hat das Licht vom Tag, er hat das Licht von der Finsternis getrennt. Und damit hat er auch Tag und Nacht geschaffen. Das, was hier spannend ist und wichtig ist, dass am Anfang diese beiden Worte da kommen. Am Anfang ist wirklich das erste Wort, was in der Bibel drin steht. Und deshalb heißt das Buch auch Genesis, weil Genesis heißt auf Griechisch Anfang. Und auf Hebräisch heißt es Bereshit. Das heißt auch Anfang. Deshalb ist es für die Juden Bereshit, für die Griechen Genesis. Wir kennen das meistens entweder unter Genesis oder 1. Mose. Und das beschreibt, was am Anfang ist. Natürlich gab es auch etwas, was vorher ist. Aber das gehört nicht zu der Geschichte Gottes mit den Menschen. Wir finden in manchen Bibelbüchern ein bisschen Information, wie das dann mit den Engeln und mit Gott war vorher vielleicht oder so. Aber das ist ganz wenig. Gott geht es in der Bibel nicht darum, so etwas zu erzählen, sondern seine Geschichte mit dem Menschen, wie er sich dem Menschen gegenüber offenbart. Und seine Offenbarung beginnt damit, dass er Himmel und Erde gemacht hat, dass er Licht und Dunkelheit getrennt hat, dass er Tag und Nacht begonnen hat, dass Zeit damit auch gekommen ist. Was hat Gott am zweiten Tag gemacht? Den Himmel und die Atmosphäre. Gott trennt das Feste vom Gasförmigen und schafft Himmel und Erde. Also er macht eigentlich die Atmosphäre. Und am dritten Tag macht er Erde und Meer und die Flora, das heißt die Bäume, die Gräser, alle Pflanzen. Am vierten Tag macht er Sonne, Mond und die Sterne. Und am fünften Tag die Vögel und die Fische. Und am sechsten Tag die Tiere und den Menschen. Und es gibt ja noch den siebten Tag, das ist der Ruhetag. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte ja. Gott findet eigentlich alles, das, was er gemacht hat, gut. Immer wieder kommt, dass er es gut gemacht hat, und bei Menschen findet er die Geschichte dann sehr gut, die er gemacht hat. Die Bibel sagt uns in dieser Geschichte aber noch viel mehr aus. Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte sozusagen, die direkt hintereinander kommen, Kapitel 1 und Kapitel 2. Und dort ist von einem dreieinigen Gott die Rede. Gott stellt sich auch als Elohim vor, als der, der ich bin. Wir kennen ja die Ich-Bin-Worte, die dann später Jesus wiederholt im Johannesevangelium. Gott stellt sich als der dreieinige Gott vor. Und in der Schöpfung tritt das folgendermaßen auf. Die Schöpfung ist das Werk des Vaters durch das Wort des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes. Die tauchen da schon alle gleich auf. Ganz am Anfang in der Bibel stellt sich Gott so vor. Und Gott spricht auch immer wieder Segen und Auftrag aus. Das darf man hier auch nicht verwechseln. Gott gibt einen Segen, dass sich Tiere, Pflanzen und Menschen vermehren können, selbstständig. Aber er gibt auch einen Auftrag. Der Auftrag lautet meistens, bevölkert die Welt. Das sagt er sowohl zu den Pflanzen und Fischen und Vögeln, wie auch zu den Menschen. Und zu den Menschen gibt er noch einen besonderen Auftrag, dass er die Tiere und die Natur, die Flora und die Fauna benennen soll und über sie herrschen soll, auf sie aufpassen soll, sie schützen soll. Wenn du so willst, Gottes erster Auftrag an den Menschen ist Schutz dieser Welt. Alle, die eine grüne Seele haben, die dürfte das freuen, dass das hier am Anfang gleich drinne steht. Zudem berichtet uns Gott aber auch, dass er Frau und Mann schafft. Das hat auch etwas Besonderes damit zu tun. Gott schafft das in dieser Dualität als Identität des Menschen. Und es wiederholt sich etwas, was spannend ist. Gott schöpft durch Sprechen und er befindet die Dinge dann für gut. Und er gibt dem Menschen den Auftrag und er tut es dann auch. Er benennt Dinge, das heißt, er spricht auch. Und er gehorcht, liebt Gott. Er antwortet Gott auch. Er spricht noch ein zweites Mal auf das, was Gott gut findet, antwortet er, dass er Gott gut findet. Und somit haben wir hier den Grundstein auch drin oder das Erste, was über die Beziehung spricht. Die zentralen Begriffe in diesem ersten Kapitel und in der Schöpfung drin sind folgende. Der erste ist natürlich Schaffen. Gott schafft etwas. Nun, Schaffen bedeutet für uns etwas ganz anderes, oder? Wenn wir schaffen, dann gehen wir arbeiten. Das hat rein gar nichts damit zu tun. Ich habe nicht angefangen nachzuforschen, warum wir das Wort dafür verwendet haben oder warum das da kommt, aber in der Bibel hat es überhaupt nichts mit Arbeit zu tun. Das ist ein kreativer Prozess, ein intentionaler Prozess. Das bedeutet, dass Gott etwas zweckgebunden, etwas mit einem Ziel macht. Er macht es und lässt es entstehen, also er lässt es entstehen aus einem Grund, aus einem Zweck. Diese Welt ist kein Zufallsprodukt. Diese Welt ist nicht einfach eine witzige Geschichte, die einfach so passiert ist, sondern sie ist zweckgebunden. Sie ist zielorientiert. Sie ist ausgerichtet auf etwas. Und das macht es etwas, was ganz anders ist. Sie ist aber auch nicht, wie wir das vom Schaffen bei uns kennen, lohnorientiert oder orientiert, dass es ein Zurück gibt, ein Gewinn gibt, sondern sie ist sich völlig selbst entäußernd. Was Gott da macht, das macht ihn nicht größer oder kleiner. Das beeinflusst ihn nicht, das verändert ihn nicht. Denn er ist immer noch Gott. Unsere Arbeit beeinflusst uns. Das, was wir machen, was wir herstellen, das beeinflusst uns. Das macht etwas, das raubt uns Kraft. Und vielleicht gibt es uns einen Gewinn oder wir hoffen uns einen Gewinn. Bei Gott ist das anders. Es ist eine Kreation, es wird ausgesprochen. Und das, was so krass noch daran ist, in der Schöpfung wird beschrieben, dass Schöpfung nicht ein Akt ist, der nur einmal passiert. Der startet zwar an einem Zeitpunkt, doch der braucht auch Erhalten. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, es ist so wichtig, dieses Wort zu verstehen, weil das für uns persönlich bedeutet, dass ich selbst kein Zufallsprodukt bin. Dass das, was um mich herum ist, nicht einfach irgendwie gekommen ist und Geschichte und Verwirrung und menschliche Zufälle und Ideen das einfach so gemacht haben. Sondern dass dahinter ein Gott steht, der sich immer noch drum kümmert, der sich immer noch bemüht. Solange es mich gibt, weiß ich, dass es Gott gibt, weil er mich erhält, jeden Augenblick, jede Sekunde, tagtäglich. Weil ich ohne ihn nicht wäre, auch jetzt noch. Und das zeigt mir seine Liebe zu mir, dass er mich nicht aufgibt, dass er immer noch bei dir und bei mir ist, dass er das, was er ausgesprochen hat, was er auch verheißen hat, dass er das immer noch hat. Tag für Tag, für Augenblick für Augenblick. Und dass das Ziel, was er beschlossen hat, dass wir Beziehung mit ihm haben können und Gemeinschaft mit ihm haben können und die Ewigkeit mit ihm verbringen können, dass das immer noch besteht. Dieses Schaffen ist also mehr als nur eine kleine Idee, sondern sie steht gegenüber allen anderen Ideen dieser Welt. Sie steht gegenüber einem Atheismus, weil Gott ist immer noch da. Sie steht gegenüber einem Polytheismus, weil es gibt nur diesen einen Gott. Und da könnten wir jetzt so endlos weitergehen durch die ganzen Ismen und gucken, das Schaffen zeigt uns, dass Gott da ist und noch ist. Und es hat noch eine super Qualität obendrauf. Und zwar, dass wir Ebenbilder sind. Ich weiß nicht, ob du was mit dem Wort anfangen kannst. Ich kenne das wirklich nur aus der Bibel. Das kenne ich wirklich nur aus der Bibel. Ebenbild. Ebenbild heißt gegenüber. Aber nicht nur irgendein Gegenüber, sondern ein Gegenüber ähnlich wie ein Spiegel. Weil es ist unheimlich ähnlich. Wir sind Gott ähnlich geschaffen. Nicht zu verwechseln, wir sind wie Gott, das ist dann die Verführung der Schlange, das, was später kommt, aber wir sind Gott ähnlich geschaffen. Das heißt, wir sind liebesfähig. Das heißt, wir sind beziehungsfähig. Das heißt, wir sind frei in unserer Entscheidung und in dem Wollen und Denken und Fühlen. Wir sind ein Stück weit von Gott dort eigenständig hingestellt. Das heißt aber auch, dass wir mit ganz viel Würde ausgestattet sind, mit ganz viel Wert. Weil wenn wir Gott ähnlich sind, dann ist das eine unheimliche Wertschätzung und Wertgebung unserer selbst. Die Menschen haben unheimlich Schwierigkeiten durch all die Jahrtausende gehabt, die Würde des Menschen sicherzustellen. Warum ist der Mensch würdig und warum ist ein Menschenleben wertvoll und wie wertvoll ist es und ist manches mehr wert und manches weniger wert und die Gedanken kommen dauernd immer. Und gerade jetzt, wo es darum geht, halt eben, dass Maschinen langsam Dinge entscheiden können oder über Menschenleben, ist es, was ist mehr wert? Und die Bibel gibt uns hier einen Anhaltspunkt, wie das denn ist. Jeder Mensch, egal was er tut, wie er aussieht, wie krank, wie gesund, wie jung, wie alt, wie was weiß ich, Qualifikationen er hat, er ist ein Ebenbild Gottes und damit unendlich würdig und unendlich wertvoll. Unermesslich, unvergleichbar. Und das ist wunderbar, dass wir das in der Bibel hier an diesem Punkt begründet haben, in der Schöpfung. Und das ist nicht einfach nur so hier in der Schöpfung drinne, sondern weil es der Anfang ist der Bibel. Und deshalb gibt es hier auch eine ganze Menge zu entdecken. Das Thema Glauben, wenn du weiter forschen willst, lest dir die ersten Kapitel durch und guck dir das Thema Glauben an. Du wirst baff sein, wie viel es um den Glauben geht. Denn es wird in jedem Vers praktischen Glaubensgrundsatz abgefragt an das, was du glaubst. Da sind zum Beispiel die Themen Ehe und Sexualität und Partnerschaft und das alles mit drin. Das ist schon ganz am Anfang in die Bibel reingeschrieben. Das ist nicht erst eine Sache, über die wir uns heutzutage, wo die ganzen Sachen ein bisschen kompliziert werden, drüber Gedanken machen, sondern ganz am Anfang hat Gott das schon in die Bibel reingeschrieben. Wie er sich das vorstellt und wie er das gemacht hat, ganz am Anfang. Würde und Wert, über das haben wir hier geredet gerade, aber das geht noch viel weiter und noch viel tiefer in der Aufgabe, die der Mensch zugesprochen bekommt. Welchen Wert die Natur hat, dass sie aber nicht gleich viel ist. Wenn du dich in die Fragen stellst, wie das heutzutage von den Menschen gesehen wird, wann ist Tierschutz wichtiger, wann ist Menschenschutz und diese ganzen komplizierten Dinge, die dann da kommen, guck in die ersten Kapitel der Bibel rein und du wirst Antworten finden, du wirst da forschen können. Und du wirst auch die ganzen Lösungen für die ganzen Ismen-Probleme, die ich schon angesprochen habe, oder wie Themen wie Evolution oder so finden. Weil hier geht es um die Glaubensgrundsätze. Ist Gott Gott? Und es wird um deine persönliche Identität gehen. Als Mensch. Wer bist du als Mensch? Lest die Kapitel, forsch weiter. Wenn du möchtest, kannst du dort Gott suchen und er wird sich finden lassen in seinem Wort. Das hat er versprochen. Und nun die Bibelstelle. Diesmal ist die Bibelstelle eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was ich bisher gesagt habe. Im 1. Mose 1, 26, Vers 27 steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns gemacht als sein Ebenbild. Ah, und übrigens nicht so, wie es in den Kinderbibeln oft ist, den Adam als sein Ebenbild und Eva dann nicht. Ne? Also, hier ist es eindeutig, oder? Gott schuf sie als Mann und als Frau, beide als Ebenbild. Und wir merken, dass das Ganze Sinn und Zweck gebunden ist, weil Gott sagt, jetzt wollen wir den Menschen machen. Ich will das jetzt. Und er sagt nachher auch, wie er sich ja darüber fühlt. Er fühlt, dass das sehr gut ist. Und er sagt auch, was er darüber denkt. Und das ist Gott mit all seinen Qualitäten, der hier schon mit dazu steht. Und über diese Ebenbildsache, über die ich eben gerade gesprochen habe, hier wird das nochmal mit dem Wort Abbild nochmal gemacht. Vielleicht können wir sogar so weit gehen und sagen, hey, das hat auch eine physische Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, inwieweit wir Gott ähnlich sind. Und das bleibt natürlich auch immer ein Geheimnis. Aber so wie sich Gott uns in der Bibel offenbart, haben wir ganz, ganz viel von ihm. Weil er uns das ja alles zutraut, mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch sein und leben zu können. Wisst ihr, und das alles, was das Evangelium und die Gesetze und die Gebote nachher von uns verlangen, wie wir denn nun leben sollen und leben können, das ist nicht einfach nur eine Regel, die Gott eingefallen ist, nachdem der Mensch aus dem Ruder gelaufen ist und gesagt hat, oh übrigens, wir machen jetzt mal ein paar Regeln, damit du mal klarkommst und damit du hier möglichst zurechtkommst, sondern wir können all diese Dinge tun, weil wir so von Anfang an gebaut wurden als sein Ebenbild. Gott hat uns ihm so ähnlich gemacht, so ähnlich, dass wir auch diese Dinge erfüllen können, so sein können, wie er ist und mit ihm Gemeinschaft haben können. Das ist kein Zufallsprodukt, wo sich Gott nachher überlegt hat, wie kriege ich das hin? Sondern du bist so gemacht. Du kannst das. Und mit dem Heiligen Geist zusammen darfst du das dann auch tun. Um das mal zu verstehen, in der ganzen Heilsgeschichte hat dieser Bibelvers eine Riesenbedeutung. Er ist nicht nur eine Riesenoffenbarung Gottes, sondern er sagt aus, dass wir selbst eine Offenbarung Gottes sind und das, was er um uns herum gemacht hat, auch eine Offenbarung Gottes ist, weil er sich dorthin wiederfinden lässt, weil Gott sich selbst dort hinein investiert hat. Und deshalb macht auch Gott Geschichte mit Menschen. Sonst würde die ganze Bibel gar keinen Sinn machen. Versteht ihr das? Alles, was jetzt danach kommt, ist nur möglich, weil Gott die Geschichte mit Menschen machen will, weil er sie ihm ähnlich gemacht hat. Wenn das nicht so wäre, dann müsste jetzt die Bibel aufhören an dieser Stelle und es müssten nur noch Ansagen Gottes drin stehen. Aber es stehen unheimlich viele Geschichten von Menschen drin und wie Gott mit Menschen umgeht, weil das funktioniert. Und das ist etwas Wunderschönes. Einfach nur ein paar Sachen. Wenn du nachlesen willst, kannst du dir die Folie auch von mir nachher holen, einfach damit du es weißt. Die Schöpfung gilt als Glaubensansatz. Gott erklärt anhand der Schöpfung seine Geschichte mit Hiob. Der Hiob hat ja Probleme mit seinen Freunden, oder? Und dann kommt dann riesige Glaubensnöte und Zweifel. Und dann kommt das Gespräch zwischen Hiob und Gott. Und dann fragt Gott ihn, wo warst du als ich? Und dann zählt er die Sachen auf, wie er die Welt geschaffen hat und fragt ihn, wo warst du da? Und so baut Gott Hiobs Glauben wieder auf und erzählt ihm, wer er ist und wo er hingehört und was sein Platz ist, aber auch wie wertvoll er ist, wie klein er gegenüber Gott ist, aber wie unheimlich wichtig er auch Gott ist. Und das macht Gott anhand der Schöpfung. Wenn du deinen Glauben stärken willst, lest das beim Hiob nach und dann lest nochmal die ersten Kapitel durch. Glauben kann wachsen durch die Schöpfungsberichte. Die Psalmen verwenden die ganz anders. Die Psalmen verwenden diesen Bibelvers und diesen Schöpfungsbericht, dass Gott uns Menschen gemacht hat, als Bekenntnis und als Lob Gottes. Zum einen wird Gott damit gelobt und zum anderen wird damit gesagt, das ist das, was wir glauben. Also eine Glaubensbefestigung, Bestärkung. Im Römerbrief kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Wir selbst, wir Menschen und die Welt um uns herum, Zeichen Gottes Gnade und Liebe. Und Gott ist der Erhalter und der Neuschöpfer damit auch. Und damit wird auch hier erst das Evangelium möglich. Wenn der Schöpfungsbericht anders wäre, wenn es ein Gott wäre, der die Welt gemacht hat oder Zufälle drin wäre und ein Gott wäre, der gegangen wäre oder sowas, dann würde folgender Satz nicht funktionieren. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir uns zu Gott wenden und ihn in unser Leben lassen, werden wir neu. neu geschaffen, neu geschöpft. Wir können eines Tages mit ihm die Ewigkeit verbringen, auch wenn unser Körper jetzt vergeht. Und das funktioniert, weil Gott der kreative Gott ist, der schöpft und macht und das auch in Zukunft kann. Über das Thema Dank gibt es da noch ganz, ganz viele andere Bibelstellen. Was nehmen wir also mit? Du bist gewollt. Du bist geliebt, du bist würdevoll und mit einem freien Geist geschaffen von unserem unfassbar großen Gott. Und wenn du diesen Satz glaubst, dann glaubst du eigentlich schon dem Evangelium. Und deshalb ist der Schöpfungsbericht nicht irgendwie eine nette Geschichte, die vorne dran ist, die ein bisschen was Historisches erklären sollen, sondern die eine Grundlage unseres Glaubens. Glaub ihm und vertraue ihm, denn Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen.